Ja, meine Damen und Herren, danke, dass Sie gewartet haben und guten Morgen. Wir haben heute intensiv gearbeitet. Ich will noch mal darauf hinweisen, wir kämpfen jetzt ja schon seit mehr als einem Jahr mit dem Virus. Und gestern, inzwischen ist es ja früh morgens geworden, gestern exakt vor einem Jahr war es notwendig, in Anbetracht der aufziehenden Pandemie weitere Einschränkungen der sozialen Kontakte von jedem und jedem Einzelnen zu beschließen. Und ich werde es nicht vergessen, denn unmittelbar nach dieser Pressekonferenz musste ich mich zu einer 14-tägigen Quarantäne zurückziehen. Und dabei ging es mir wie seitdem so vielen Menschen in unserem Land. In diesem Jahr sind wir, und wir heißt Bund und Länder, aber vor allem auch alle Menschen in Deutschland gemeinsam einen wirklich harten Weg gegangen, einen Weg mit Erfolgen, aber auch mit Rückschlägen. Und wir dürfen uns von diesen Rückschlägen natürlich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, aus solchen Rückschlägen kann auch zusätzliche Kraft erwachsen. Und wir können ja auch sagen, dass wir heute so viel weiter sind als vor einem Jahr. Die Forscher verstehen das Virus besser, die Ärzte können Patienten besser behandeln, jeder von uns weiß, mit welchen Verhaltensweisen er sich und andere wirksam schützt. Wir haben eine ganze Bandbreite von Tests zur Verfügung, vom PCR-Test bis zum Selbsttest. Und das konnten wir vor einem Jahr nun vor allen Dingen nicht voraussagen. Wir haben wirksame Impfstoffe. Aber wir haben eben das Virus noch nicht besiegen können. Es lässt nicht locker. Und nachdem wir im Januar die Infektionszahlen stark senken konnten, erleben wir durch das Vordringen der ansteckenderen britischen Mutante jetzt immer klarer auch sichtbar die gefährlichere Mutation. Wir erleben genau das Gegenteil damit. Die Fallzahlen steigen exponentiell, die Intensivbetten füllen sich wieder und jetzt haben auch mehr Menschen im mittleren und jüngeren Alter schwere Verläufe. Auch Long-Covid ist ein Phänomen, das viele Menschen erreicht. Und wir wollen keine Überlastung unseres Gesundheitswesens. Das haben wir auf diesem ganzen langen Weg der Pandemie geschafft. Und das müssen wir auch in den nächsten Wochen schaffen. Wir sind in einem Wettlauf mit dem Impfen, das seine Wirkung möglichst schnell entfalten soll. Und für uns sind zwei Oberbegriffe entscheidend: Vorsicht und Flexibilität. Vorsicht und Flexibilität haben uns auch bei unserer letzten Bund-Länder-Runde am 3. März begleitet. Und wir haben damals einen Stufenplan beschlossen mit Öffnungen abhängig von Inzidenzwerten und mit einer Notbremse für den Fall wieder ansteigender Infektionszahlen. Und dieser Stufenplan bleibt natürlich der wesentliche Leitfaden, der damals schon am 3. März mit einer umfassenden Teststrategie ergänzt wurde. Aber wir haben eben die Situation, dass wir hier auch in einer sehr, sehr ernsten Lage jetzt sind. Was das Impfen anbelangt, will ich noch mal erinnern, haben wir am Freitag wesentliche Beschlüsse gefasst, um auch hier Flexibilität einziehen zu lassen durch die Einbeziehung der Hausärzte. Und wir wissen, je mehr Menschen geimpft sind, umso mehr verliert diese Pandemie auch ihren Schrecken. Und je mehr geimpft sind, umso mehr kann der R-Wert auch gesenkt werden. Und die Wissenschaft sagt uns ganz klar, je geringer jetzt die Neuinfektionszahlen sind, umso schneller wirkt die Impfung. Und je höher die Neuinfektionszahlen sind, umso länger dauert es, bis die Impfungen wirken. Und wir wollen natürlich, dass die Impfwirkung möglichst schnell auch ihre Wirkung entfaltet. Und deshalb haben wir heute sehr, sehr lange und auch noch mal sehr sozusagen neu gedacht, wie wir das Bestmögliche in den nächsten Tagen und Wochen erreichen können. Und ich habe eben schon über die größere Gefahr der Mutation gesprochen. Und deshalb müssen wir mit unseren Beschlüssen heute sagen, weil wir wieder im Augenblick in einem exponentiellen Wachstum sind. Und zwar sehr klar, sichtbar, klarer als das am 3. März abzusehen war, dass wir leider von der Notbremse Gebrauch machen müssen. Dort, wo die Inzidenz oberhalb von 100 ist, und das ist leider in vielen Kreisen oder Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland inzwischen wieder der Fall. Und wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, dass die vereinbarten Öffnungsschritte ja nur dann umgesetzt werden können, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 Neuinfektionen stabil ist oder abnimmt. Beide Dinge, also Notbremse über 100, wieder zurück auf die Dinge, wie sie vor dem oder bis zum 7. März gegolten haben, oder aber eben, und das gilt für alle inzidenzbasierten Öffnungsschritte, das will ich hier nochmal betonen, oder aber eben neue Öffnungsschritte unter 100, nur dann, wenn die Fallzahl stabil oder sinkend ist. Wir wissen, dass allein die Notbremse nicht ausreichen wird, um das exponentielle Wachstum zu beenden. Deshalb müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Und dabei werden in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Schritte umgesetzt. Und hier haben wir exemplarisch, weil das auch länderspezifisch und regional wahrgenommen wird, Vorschläge gemacht. Einmal das Tragen medizinischer Masken im privaten Bereich, wenn Mitfahrer in einem Auto sind, die nicht zum Hausstand gehören, weitergehende Verpflichtungen zum Maskentragen, Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen. Das sind Möglichkeiten, die zusätzlich zu der Notbremse angewandt werden müssen. Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln? Und deshalb haben wir heute sehr lange darüber diskutiert, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, diese dritte Welle, in der wir sind, auch ein Stück weit, das wird nicht vollkommen gelingen, zu durchbrechen. Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden, mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April. Also eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Es gilt damit an 5 zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal 5 Personen beschränkt. Kinder, das wissen Sie, bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt und Paare gelten als ein Haushalt. Wir werden in dieser Zeit Ansammlungen im öffentlichen Raum untersagen. Außengastronomie, soweit sie schon geöffnet ist, wird während dieser 5 Tage geschlossen. Und ausschließlich der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne wird am Samstag geöffnet. Der Bund wird einen Vorschlag zur rechtlichen Umsetzung einschließlich der Begründung vorlegen. Und Bund und Länder werden auf dieser Grundlage dann ihre Rechtsverordnungen vorlegen. Die Grundbasis unseres Vorgehens wird das Infektionsschutzgesetz sein. Wir werden mit den Religionsgemeinschaften, und dabei werden Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte an sie herantreten, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Ich betone mit der Bitte. Und wir werden nur Impf- und Testzentren in der Zeit geöffnet halten. Nach Ostern soll die Phase der umfangreichen Testung beginnen auf der Grundlage dieses Drei-Säulen-Modells. Die Tests in den Bürgertestzentren, die Tests mit den Unternehmen und die Tests in den Schulen und Kitas. Hier soll dieses flächendeckende Testsystem auch wirklich dazu dienen, dass wir auch weitere Öffnungen dann ins Auge fassen können. Und wir wollen vor allen Dingen, ähnlich wie das in Tübingen heute schon gemacht wird oder zum Teil auch in Rostock, im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten in ausgewählten Regionen mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder öffnen, um zu lernen, wie die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten auch wirklich mit einem Testregime möglich ist. Die Unternehmen, sagte ich schon, bilden eine weitere Säule dieses Testregimes. Wir erwarten, dass sie bis Anfang April einen Umsetzungsbericht vorlegen. Wir werden eigene Erhebungen auch unternehmen und werden dann auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen bewerten, ob wir regulatorischen Handlungsbedarf in der Arbeitsschutzverordnung noch zusätzlich anwenden müssen. Wir wissen, dass einige Unternehmen auch gerade durch die jetzt noch einmal vereinbarten Schritte, durch die Notbremse natürlich enttäuscht sind und auch in ihrer Geschäftstätigkeit weiter eingeschränkt sind. Deshalb werden wir für Unternehmen, die besonders schwer und über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind, ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben entwickeln. Wir haben uns dann sehr lange mit den Reisen beschäftigt. Wir raten von allen Reisen ins Ausland ab. In Risikogebiete, Reisen in Risikogebiete verursachen eine Quarantänepflicht. Und bei Virusvariantengebieten ist dies noch strikter. Und wir halten insgesamt eben Reisen für im Augenblick nicht sehr förderlich, um das vorsichtig auszudrücken. Und wir versuchen deshalb alles zu unternehmen, dass Rückkehrer aus Urlaubszielen auch möglichst keine neue Infektionsherde zu uns bringen. Deshalb haben wir mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug stattfinden. Und wir werden das Infektionsschutzgesetz ändern und angesichts der vorliegenden weltweiten Pandemie insgesamt eine generelle Testpflicht vor Abflug zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland vorsehen. Wir haben da noch kurz etwas zu Krankenhäusern und Pflegeheimen gesagt, das möchte ich hier nicht weiter ausführen. Insgesamt also eine ganz ernsthafte Konferenz, auf der wir ein Maßnahmenpaket beschlossen haben, das deutlich macht, dass wir in einer schwierigen Phase der Pandemie sind, mitten in der dritten Welle, dass diese Welle nicht zu hoch werden darf, damit wir auch die Impferfolge uns nicht gefährden, damit wir die Überforderung des Gesundheitssystems nicht riskieren und damit wir auch nicht Menschenleben in Gefahr bringen und auch Langzeitwirkungen hervorrufen und deshalb auch sehr unkonventionelle Maßnahmen, so wie ich sie Ihnen hier vorgestellt habe. Das alles hat in einem sehr, sehr ernsten, aber guten Geist stattgefunden. Ich möchte mich dafür ausdrücklich bedanken, denn für uns sind das ja auch nicht Entscheidungen, die wir jeden Tag fällen, sondern sonst ganz außergewöhnliche Entscheidungen, zu denen wir uns aber genötigt sahen.
Herr Regierender Bürgermeister.
Ja, das war eine schwere Geburt heute Nacht, aber tatsächlich sehr lange und ernsthafte Beratungen vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Das muss man immer wieder sagen. Es ist keine leichte Aufgabe, nach wie vor keine leichte Aufgabe, die hier zu bewältigen ist. Und die steigenden Infektionszahlen machen uns alle natürlich Sorge. Und wir sehen ja auch, was es für Auswirkungen hat, wie wir schon wieder die ersten Warnmeldungen von der Intensivmedizin bekommen, wie jetzt es doch eine sehr einhellige wissenschaftliche Einschätzung auch gibt, dass die Jüngeren jetzt schwer erkranken, lang auch schwer erkranken und dass es auch bei den Jüngeren natürlich entsprechend dramatische Verläufe nehmen kann. Und wir sehen auch, dass es schwer ist, mit der Situation umzugehen, weil viele Menschen nun nach einem Jahr dieser Dauerbelastung auch wirklich an Belastungsgrenzen kommen und dass es eine große Erwartungshaltung gibt, das jetzt einfach auch möglichst schnell aufzulösen, diese Situation. Aber so einfach ist es nicht. Und trotz allem, glaube ich, war das heute ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, weil es im Rahmen unserer Pandemiebekämpfung ein echter Paradigmenwechsel war. Wir haben nicht als erstes und ausgehend oder in den Mittelpunkt unserer Beratung gestellt, wie wir einfach wieder Dinge einschränken können, zumachen können. Wir sind weg in den Diskussionen von dem einfachen Auf-zu, sondern wir nehmen zum Ausgangspunkt unserer Beratung die vielen Möglichkeiten, die wir jetzt eben haben, auch gerade im Bereich des Impfens und Testens. Und das hat letzte Woche schon begonnen in unserem Gespräch zu der Impfstrategie und wir haben uns da deutlich nach vorne entwickelt. Da darf man alles nicht vergessen, was inzwischen passiert durch die vielen Impfzentren, die wir haben, die hervorragend arbeiten, durch mobile Teams, jetzt durch das Hereinnehmen der Hausärzte auch, die natürlich noch mal viel mehr Tempo machen, auch in der gesamten Impfstrategie. Es ist jetzt so, dass 75-80% der gelieferten Impfstoffe deutschlandweit auch verimpft sind. In einigen Bundesländern deutlich über 80%. Mitte April werden wir 3,5 Millionen Menschen impfen können pro Woche. Und das sind tatsächlich wichtige Zahlen, wichtige Wegmarken, die wir haben, die deutlich machen, es geht auch deutlich voran. Und es zeigen sich jetzt auch die Erfolge. Wir sehen es bei den Ältesten, die geimpft sind, wie da auch die schweren Erkrankungen, wie die Todeszahlen zurückgehen. Also das heißt, die Strategie greift, diese Impfstrategie, und sie bringt Erfolge und wir sichern sie zum zweiten jetzt ab, auch mit einer wirklich umfassenden und aggressiven Teststrategie. Wenn man das auch nochmal nebeneinander legt, wer jetzt alles auch schon getestet wird, die Lehrerinnen und Lehrer, die bekommen ein entsprechendes Testangebot, die Schülerinnen und Schüler sind jetzt mit dran. Wir haben viele Arbeitgeber, die ja schon Tests anbieten, auch in unseren Verwaltungen, in den Ländern und Kommunen werden Tests angeboten für die Beschäftigten. Und tatsächlich, ja, das war mir heute auch sehr wichtig, wie vielen Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch nochmal die Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen. Auch da bieten schon einige etwas an, aber es können und müssen deutlich mehr werden. Die Beratung der Wissenschaft ist auch hier eindeutig. Es gibt einfach großes Infektionsgeschehen an den Punkten, wo sich Menschen sicher glauben. Das ist in der Familie der Fall. Wenn man eben doch stundenlang zusammen ist und die Maske dann irgendwann abgenommen wird oder einer schon geimpft ist und man sagt dann, na, dann kann ja nichts mehr passieren. Oder so ist es auch im Unternehmen, wenn man zusammenarbeitet, irgendwann ist man doch nicht mehr so achtsam und dann gibt es eben neue Infektionen. Und dass wir an diesen Stellen nochmal sensibilisieren und sagen, wir brauchen die Hilfe der Unternehmen und es soll auch ein Testangebot geben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Unternehmen umzusetzen haben, zweimal die Woche so ein Testangebot für die Beschäftigten zu machen. Das finde ich, das kann man erwarten und das ist im Rahmen unserer Teststrategie sehr, sehr wichtig. Und ein weiteres Mittel, wir sichern es ab jetzt auch mit den entsprechenden digitalen Kontaktnachverfolgungen. Viele Bundesländer haben das jetzt schon organisiert. Es sind bundesweit zig Gesundheitsämter, die schon arbeiten, auch mit den entsprechenden Systemen. So wie viele andere haben wir das für Berlin jetzt auch organisiert. Und das ist ein weiterer Schritt, um auch über die Modellprojekte, die die Bundeskanzlerin angesprochen hat, Sicherheit zu gewinnen. Eben auch an dieser Stelle wird deutlich, es geht nicht mehr nur um Einschränken, es geht nicht mehr nur um auf zu, sondern wir sind jetzt schon in einer Phase, wo wir ein Gefühl dafür entwickeln, was geht wie und was können wir wie absichern, wie können wir die ersten Schritte in die Normalität wieder gehen, mit welchen begleitenden Maßnahmen. Und da spielt eben Impfen, Testen und die Kontaktnachverfolgung eine entscheidende Rolle und damit kommen wir auch voran. Also diese Osterruhetage, die es jetzt zusätzlich gibt zu den Osterfeiertagen, die wir kennen, sind eben in diesem Sinne eine wichtige begleitende Maßnahme, weil sie auch nochmal deutlich machen, wie ernst jetzt auch die Situation ist und dass es auch nochmal drauf ankommt, durch Reduzierung von Kontakten, das, was wir an weiterer Strategie haben, zu unterstützen, um einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Aber es ist eben bei weitem nicht mehr die einzige Maßnahme dieser einschränkenden Dinge, die wir jetzt beschlossen haben. Und abschließend möchte ich noch mal dringend daran appellieren, dass wirklich jeder und jede auch Angebote annehmen. Wir haben heute wieder unter den Ministerpräsidenten auch leider uns so austauschen müssen, dass wir viel mehr Testangebote machen, unter anderem auch für die Lehrerinnen und Lehrer, als angenommen werden. Bitte nehmen Sie diese Angebote an. Wir haben großartig arbeitende Testzentren, wir haben die mobilen Teams und es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit aller anderen, wenn Sie solche Angebote annehmen, genauso wie wenn Sie sich jetzt auch noch mal bewusst die Frage stellen, welche Kontakte sind in allernächster Zeit nötig, welche Kontakte müssen zu Ostern sein, welche Kontakte sind auch im Berufsleben nötig, wo kann man noch reduzieren. Alles das hilft. Alles das hilft, um auch Zeit zu gewinnen, um noch mehr impfen zu können und wie gesagt eben darüber auch weiter und schneller die Schritte in die Normalität gehen zu können.
Der bayerische Ministerpräsident.
Ja, das war eine schwere Geburt. Wir können es erkennen. Insgesamt waren wir jetzt in allen Runden 15 Stunden beieinander gesessen. Das zeigt, wir haben nichts übers Knie gebrochen. Aber wir haben am Ende, und deswegen bin ich auch erleichtert, in dieser schweren Zeit eine klare Linie gefunden. Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde. Das ist das, was wir beschlossen haben. Das ist aus meiner Sicht eine klare Linie oder ein klarer Kurs. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt, und zwar bei allen. So. Wir wissen, dass Corona bleischwer über dem Land liegt und dass es uns alle beschwert. Es ist keine Freude. Der Frust ist groß bei jedem von uns selbst. Auch die 15 Stunden machen nur bedingt Spaß, wenn ich das sagen darf. Aber im Grunde genommen müssen wir uns immer eines klar machen. Dies ist nicht einfach nur die Verlängerung eines Lockdowns. Wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Viele unterschätzen die derzeitige Situation. Viele glauben, es ist jetzt der dritte Aufguss von Corona alt. Dabei ist es eine völlig neue Pandemie. Diese dritte Welle ist ganz anders. Corona neu, also die Mutation, ist viel gefährlicher, ansteckender, mit höherer Sterblichkeit. Und vor allen Dingen, es betrifft ganz andere Zielgruppen. Nicht mehr die über 80-Jährigen, die am Anfang bei uns in der Problemzone waren, sondern jetzt ganz besonders viele Junge. Und das muss man wissen. Erst steigt die Inzidenz und es ist wie immer, danach folgt die Krankenhausbelegung. Nach wochenlangem Sinken der Krankenhauszahlen geht es jetzt seit einer Woche langsam hoch und die Intensivmediziner schlagen eindeutig Alarm. Das RKI sagt, dass wir nach Ostern Zahlen haben, die exorbitant gewachsen sind. Intensivmediziner schätzen auch sehr, sehr hohe Zahlen. Und es ist die Frage, was tun wir jetzt, wenn wir erkennen, dass diese Entwicklung stattfindet. Entweder machen wir jetzt einen Fehler, indem wir nicht entschlossen handeln, dann verlängern wir das Ungemach. Ungeduld darf nicht zu unserer Schwäche werden. Klar ist, wie die Kanzlerin sagte, die Impferfolge werden Tag für Tag helfen, aber klar ist auch, sie helfen umso wirkungsvoller und schneller, je niedriger die Inzidenz ist. Je höher, desto länger. Und deswegen ist ganz klar, wir haben es jetzt in der Hand, die dritte Welle kürzer zu beenden oder sie zu einer Endlosschleife zu machen. Und das will niemand. Deswegen haben wir jetzt die Notbremse sozusagen umfassend ausgebaut. Wir haben die individuelle Notbremse mit über 100, die auch nochmal härter gemacht wurde, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und wir haben de facto den Osterlockdown, über den wir gesprochen haben. Der Osterlockdown oder Osterruhe dient wirklich dazu, mal 5 Tage hintereinander runterzufahren, Geschwindigkeit aus der Pandemie zu nehmen, Infektionen zu verhindern. Ich weiß, dass das eine schwere Belastung für viele ist. Manche hatten wirklich gehofft, einen neuen Osterurlaub zu machen. Aber im Grunde genommen wäre das jetzt eine Hoffnung, die gekommen wäre, für die wir alle wahrscheinlich langfristig größere Folgen hätten in Kauf nehmen müssen. Deswegen ist diese Entscheidung aus meiner Sicht schwer, aber absolut richtig und sie wird uns sehr, sehr helfen. Ergänzend dazu auch nochmal das klare Signal an alle, die meinen und sagen, jetzt fliege ich dann halt weg woanders hin. Sie müssen dann schon auch mit einer ganz klaren Botschaft rechnen, was das Testen und Testpflicht betrifft. Wenn man nach Deutschland zurück will, ohne einen entsprechenden Test, kann man dann nicht zurückkommen. Und ja, und auch da sind wir dem Bund dankbar, erneut eine Hilfe. Und zwar diesmal soll es auch schneller passieren. Die Details müssen noch ausgearbeitet werden für die betroffenen Bereiche Hotels und Gastronomie, denn die sind tatsächlich am Limit. Das heißt, bis Ostern keine neuen Öffnungen, dann der Osterlockdown, dann, wenn die Zahlen es hergeben, ab dann Inzidenzen wieder die Möglichkeiten, sich zu holen und über Öffnungen Stück für Stück nachzudenken. Deswegen ist es aus meiner Sicht heute ein schwerer Tag, weil es eine schwere Entscheidung ist. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Entscheidung guten Gewissens in die nächsten Wochen gehen können. Unser klares Ziel ist und bleibt, die Pandemie zu bekämpfen und sich nicht ihr zu ergeben. Und deswegen, glaube ich, ist die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, die kurzfristig schwere, aber langfristig bessere.
Wir sind bei Ihren Fragen. Wenn ich Sie bitten darf, belassen Sie es bei einer pro Journalist. Frau Dunz, RND, beginnt. Und da kommt das Mikro.
Herr Söder hat ja schon gesagt, er hat ein gutes Gewissen und ein gutes Gefühl. Deswegen die Frage an die Bundeskanzlerin und an Herrn Müller. Würden Sie im Nachhinein es als Fehler bezeichnen, dass Sie am 3. März Öffnungsschritte und Lockerungen zugelassen haben? Im Wissen der dritten Welle wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir haben uns vertan, wir mussten umkehren und Sie bitten quasi die Bürger dafür auch um Nachsicht oder Verzeihung. Denn dass jetzt Ostern geschlossen wird, ist ja ein Riesenschlag ins Kontor für die Leute, die sich darauf gefreut haben.
Naja, also ich muss erst mal sagen, dass es ja sehr unterschiedlich die Situation ist in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben mit Schleswig-Holstein, mit Rheinland-Pfalz, auch mit dem Saarland Länder, die noch deutlich unter 100 liegen. Also es hat sich auch bewährt, den regionalen Ansatz zu machen. Ich glaube, der schafft auch einen gewissen Ehrgeiz der einzelnen Landkreise. Aber insgesamt muss man sagen, steigt die Inzidenz doch an. Und deshalb war es absolut richtig, diese Notbremse zu ziehen. Manche haben gehofft, sie muss nicht angewandt werden. Aber wir haben auch am 3. März gesagt, dass sie Teil unserer Beschlüsse ist, weil wir wussten, in welcher unsicheren Situation wir sind. Und wir sehen jetzt, mit welcher Intensität doch dieses exponentielle Wachstum stattfindet. Und da glaube ich, dass diese Ausweitung um die 2 Ruhetage einen Beitrag leisten kann. Die wird nicht alle Probleme lösen. Gleichzeitig haben wir den Menschen versprochen, das Testen zu intensivieren. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden, auch mit der Taskforce des Bundes, wenn ich das so sagen darf. Aber da sind wir doch auch noch nicht am Ziel. Also ich glaube, wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen. An vielen Stellen hat sich dieses Risiko so erwiesen, dass wir doch die Notbremse ansetzen müssen. Wir haben aber das Instrumentarium am 3. März uns hingelegt. Und wir haben jetzt nochmal gesagt, die Situation ist so ernst, dass wir auch um Ostern nochmal diese Ruhephase einlegen. Ich glaube, dass das berechenbar, man wird ja oft gefragt, wie haben Sie einen Langzeitplan für diese Pandemie? Und die Antwort heißt immer, dass man sehr flexibel und immer wieder neu auf die Situation reagieren muss. Aber alles, was wir heute beschlossen haben, dient dieser Ernsthaftigkeit und ein großer Teil davon war auch in den Beschlüssen des 3. März schon angelegt.
Ja, wir waren auch in Berlin bisher unter 100 und haben, glaube ich, in den letzten Wochen das auch anbieten können mit aller Vorsicht und Besonnenheit, was viele Menschen auch erwartet haben nach den schweren Monaten davor. Und das ist ja nicht so, dass wir einfach mal aufgemacht haben, sondern mit sehr vielen Regeln und sehr vorsichtig, wenn man an die Schule denkt, Wechselunterricht bis heute in Berlin, nicht alle Jahrgänge im Präsenzunterricht, im Einzelhandel mit den entsprechenden Einschränkungen. Aber ich glaube auch, dass es richtig war, jetzt zum Beispiel darüber, das habe ich eben schon angesprochen, und über Modellprojekte, die wir ja formuliert haben, am Wochenende begann es in der Kultur, eben genau ein Gefühl auch dafür zu bekommen, was wird wie angenommen, was kann umgesetzt werden und wie kann man öffnen, normalisieren also mit einer Teststrategie verbinden. Ich hätte das nicht per se so gedacht, dass es so funktioniert, dass 1000 Menschen am Wochenende in die Philharmonie gehen und nicht ein einziger positiv getestet ist. 500 kamen mit einem Testergebnis von einem Testzentrum, einem tagesaktuellen, und 500 wurden vor Ort getestet innerhalb von 90 Minuten. Das muss man auch mal machen, damit man weiß, was geht und was nicht geht. Und insofern, glaube ich, waren die Dinge richtig. Ich sage aber auch, dass ich es auch richtig finde, jetzt zu sehen, dass wir eben nochmal auch Zeit gewinnen im Rahmen unserer Strategie und zu den 3 Tagen, die ohnehin ja schon Ruhetage sind, wo das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren ist, noch 2 hinzufügen, sodass wir über einen etwas längeren Zeitraum wirklich nochmal Infektionsketten auch durchbrechen können.
Jörg Blank, dpa.
Frau Bundeskanzlerin, können Sie bitte erläutern, was diese Ruhetage über Ostern nun genau bedeuten? Sind da die Fabriken auch zu, die Büros? Was ist mit den Tankstellen, den Restaurants, die To-Go-Essen anbieten? Wird das dicht gemacht oder die Impfstoffproduktion, wird die auch dicht gemacht? Und eine Frage ganz kurz an Herrn Müller. Was hat die SPD-Länder vor allem bewogen, von ihrer Forderung nach einem kontaktlosen Urlaub abzugehen? Danke.
Die Regelung wird analog sein, sage ich jetzt mal, zu Sonn- und Feiertagen. Das heißt, selbstverständlich werden Tankstellen offen haben, das ist gar keine Frage. Und so wie an Sonn- und Feiertagen auch bestimmte Unternehmen arbeiten können, wie es Sondererlaubnisse gibt und so weiter, so ähnlich wird es also auch an diesen Ruhetagen geregelt werden. Und mit einer Ausnahme noch dazu, dass, weil es 5 Tage sind, der engere Lebensmitteleinzelhandel am Sonnabend auch aufmachen kann.
Zu dem kontaktlosen Urlaub kann man sagen, das wurde von mehreren Ländern A- wie B-seitig diskutiert oder verfolgt, aber auch nicht von allen A- wie B-seitig, sondern es ist einfach ein Punkt, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Wie geht man um mit der Urlaubszeit und mit dem Urlaubswunsch der Menschen. Und insofern kann ich auch sagen, dass dann wiederum A- wie B-seitig zum Schluss das Gesamtpaket betrachtet wurde und dass man dann gesagt hat, dass man eben mit in diesem Rahmen von Ermöglichen und Einschränken eben dann auf so etwas auch verzichtet zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben eben über die Modellprojekte Dinge, die ermöglicht werden. Wir haben auf der anderen Seite auch nochmal eine ganz klare Einschränkung, ja auch bei der internationalen Reisetätigkeit, die wir jetzt formuliert haben. Also insofern war es von unterschiedlichster Seite der Länder etwas, was diskutiert wurde und dann wiederum in dem Gesamtrahmen von allen jetzt auch so mitgetragen werden konnte.
Arne Delfs, Bloomberg, der letzte Reihe.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich hätte noch mal eine Frage, die sich mehr auf das Impfen jetzt bezieht. Und zwar gibt es da ja Forderungen auch aus den Ländern hier von den beiden anwesenden Ministerpräsidenten auch für einen EU-Exportstopp von Vakzinen oder Inhalten für Vakzine. Und auch aus der EU selbst gibt es ja solche Bestrebungen. Das wird ja auch Thema jetzt sein am Donnerstag und Freitag. Wie offensiv werden Sie da mitverhandeln? Wie sehen Sie da die Gemengelage? Und hat eigentlich Ihr Telefonat mit Herrn Johnson da eine gewisse Annäherung gebracht? Oder ist da nach wie vor, sehen Sie das Problem, dass die EU viel exportiert, aber Länder wie Großbritannien ja beispielsweise gar nichts nach außen lassen?
Also es gibt ja erstens bei der Impfstoffproduktion verschiedenste internationale Abhängigkeiten und man muss sehr vorsichtig sein, jetzt generelle Exportverbote zu verhängen, sondern muss sich die Lieferketten sehr, sehr genau anschauen. Zweitens ist die EU der Bereich, aus dem im Augenblick am meisten exportiert wird. Und ich unterstütze die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sehr deutlich macht, dass da, wo Verträge nicht erfüllt werden, die mit uns gemacht wurden, natürlich die Situation eine andere ist, als wenn Verträge vollumfänglich eingehalten werden und vielleicht sogar noch mehr geliefert wird an die Europäische Union. Und wir haben ein Problem, das ist ja bekannt mit AstraZeneca. Und deshalb war es auch richtig, hier einen Transparenzmechanismus einzuführen innerhalb der Europäischen Union, der uns erstmal Klarheit gegeben hat, wie viel wir exportieren in die ganze Welt, wenn man mal überlegt, dass von anderen Teilen der Welt ja gar nichts exportiert wird. Und deshalb werden wir in verantwortungsvoller Weise entscheiden und wir werden dabei auch das Gespräch mit der britischen Regierung suchen, so wie ich das jetzt schon am Sonntag mit Boris Johnson gemacht habe, wie es mit Emmanuel Macron gemacht hat, wie er im Übrigen auch ständig im Kontakt mit der Kommission steht. Und in dem Geflecht werden wir dann am Donnerstag sicherlich unsere Entscheidung treffen oder unsere Diskussion zumindest führen.
Andreas Rinke, Reuters.
Bundeskanzlerin, ich würde ganz gerne nochmal auf die Reisen zurückkommen. Jetzt heißt ja in dem Beschluss, dass Bund und Länder erwarten von den Fluglinien, dass die Tests vorgenommen werden bei der Rückreise. Also wie verbindlich ist das? Ist das mit den Fluggesellschaften schon geklärt? Und es gibt ja Kritik daran, dass Auslandsreisen möglich sind, aber Inlandsreisen kaum. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, das ist ja jetzt eigentlich mit diesem Beschluss nicht aufgehoben?
Nein, das ist nicht aufgehoben, weil die Rechtslage hier verzwickt ist. Die Tatsache, dass Spanien die Hotels zum Teil, muss man sagen, auf Mallorca geöffnet hat, führt angesichts unserer Einteilung Risikogebiete, Nicht-Risikogebiete halt hier zu Schwierigkeiten. Wir haben mit den Airlines, das haben Sie ja auch gelesen, gesprochen und der Bundesverkehrsminister hat auch ein Abkommen erzielt, dass eben diese Airlines die Tests anbieten werden vor dem Rückflug. Das ist eine gute Nachricht, das will ich ausdrücklich sagen. Insgesamt ist also durch die Tatsache, dass es Übernachtungsmöglichkeiten auf Mallorca gibt, eine nicht einfache Lage eingetreten. Und wir können in diesem Zusammenhang eben nur sagen, wir werden diese Lage dauernd beobachten, ob sich eben Risiken zeigen. Es gab ja auch erste Informationen, dass dort die brasilianische Mutante aufgetaucht ist. Das wird etwas sein, was wir sehr genau untersuchen. Mallorca selber hat heute wieder seine Zugänglichkeiten, auch was Innengastronomie und so weiter angeht, annonciert, dass sie das wahrscheinlich noch mal ändern werden. Und insgesamt verhehle ich nicht, dass wir eigentlich den Reisehinweis geben, dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr. Und deshalb versuchen wir mit den uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln das zu erreichen, was wir können.
Ja, in Anbetracht der Uhrzeit, letzte Frage von Iris Marx, RBB.
Ja, wir hatten zunächst diesen Wellenbrecher-Lockdown, dann hatten Sie uns eingeschworen, dass wir 4 harte Monate vor uns haben. Die Zahlen sind nicht so wahnsinnig runtergegangen wie noch im vergangenen Frühjahr, jetzt halt eben dieser Oster-Lockdown. Ist es noch der richtige Weg? Diesen Paradigmenwechsel kann ich, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig erkennen. Ist das noch der richtige Weg und muss man dann auch an die Landesregierung gefragt, Berlin, das dann auch härter durchsetzen, weil offenbar ja die Zahlen für viele Menschen den Schrecken verloren haben. Also muss man da mit Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten dann noch strenger vorgehen?
Naja, wir haben jetzt ja im Grunde eine neue Pandemie. Die Mutation Großbritanniens hat die Mehrheit übernommen unter dem Virus. Das heißt, im Wesentlichen haben wir ein neues Virus, natürlich derselben Art, aber mit ganz anderen Eigenschaften. Deutlich tödlicher, deutlich infektiöser, länger infektiöser. Und das bedeutet, dass wir mit etwas umgehen müssen, was wir um Weihnachten herum nicht wussten. Wenn man sich die Kurven der Modellierer anschaut und man guckt, wie das ehemalige Virus sich jetzt verhalten würde, dann wird man echt ein bisschen schwermütig, muss ich sagen, was wir hätten schon erreichen können. Aber durch diese neuen Eigenschaften ist im Grunde der Erfolg aufgegessen, weil der R-Faktor um 0,3 höher ist und da, wo wir sinkende Inzidenzwerte hatten mit dem alten Virus, haben wir jetzt ein exponentielles Wachstum. Und das konnte keiner von uns erahnen. Als ich das in der Weihnachtszeit zum ersten Mal gehört habe, da wurde ich sehr, sehr unsicher. Wir können froh sein, dass der Impfstoff gilt. Und gerade auch hohe Infektionszahlen müssen jetzt vermieden werden, weil je höher die Infektionszahlen überall sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich neue Mutationen bilden. So, und deshalb müssen wir leider Elemente, die wir früher schon mal angewandt haben, noch einmal anwenden. Aber die Situation ist schon sehr deutlich anders. Einmal die Selbsttests, die Schnelltests, und das sieht man ja jetzt auch Tag für Tag. Wann haben Sie solche flächendeckenden Testzentren bei den früheren Lockdowns gesehen? Und natürlich noch dazu das täglich mehr werdende Impfen. Also insofern ist es länger schwer, als wir dachten, aber ganz eindeutig ist auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Für Berlin kann ich sagen, ja, natürlich müssen wir weiter kontrollieren oder vielleicht auch noch besser kontrollieren. Ich glaube nicht, dass wir strenger werden müssen, weil viele es ja auch sehr gut beachten, unsere Regeln. Das sieht man ja auch, dass wir ja bisher auch ganz gut durchkommen mit unseren Zahlen. Aber Sie sehen, Frau Marx, auch einen Paradigmenwechsel wirklich daran, dass wir in einer vergleichbaren Situation voriges Jahr wahrscheinlich gesagt hätten, so ab morgen ist zu, 2-3 Wochen. Und das sagen wir eben so nicht mehr, sondern wir gucken sehr genau hin, wir gucken sehr differenziert hin und sehr gezielt wird eingegriffen. Und es gibt eben auch schon Dinge, die ermöglicht werden, trotz steigender Zahlen. Wenn Sie an den Pflegebereich denken, da haben wir jetzt formuliert, dass eben durch das Impfen, durch das Absichern, durch die Möglichkeit der Tests für die Bewohner wie für die Besucher und die Beschäftigten es möglich ist, auch wieder die Begegnung in den Pflegeheimen zuzulassen. Das ist eine ganz andere Qualität als noch vor einigen Monaten. Und da sehen Sie, dass es eine Veränderung gibt.
Ich danke Ihnen und wünsche noch eine gute Nacht. Jetzt reicht's.